Also wir haben das Wachstum auf Amazon mehr als ausgeschöpft, würde ich sagen. Also wir haben das extrem ausgeschöpft. Es ist jetzt nur noch eine Verteidigung von Marktanteilen, aber tun wir uns nicht besonders schwer. Im Gegenteil, wie du es richtig erwähnst, wir müssen unabhängig sein. Das heißt, wir müssen uns auch ein Stück weit schützen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Dennis Ramm, Head of E-Commerce der Warta Konsum. Moin, Dennis.
Hi, Flo, guten Morgen.
Ja, schön, dass du da bist. Ihr seid der erfolgreichste Batteriehersteller auf Amazon. Kann man das so sagen?
Das ist ein Kompliment, vielen Dank. Ja, aber das kann man durchaus so sagen, ja.
Ja, Wahnsinn. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf die Folge. Ich verfolge euch schon länger. Finde es total beeindruckend, was ihr da geschaffen habt aus dem Unternehmen, was ja jetzt nicht auf der grünen Wiese irgendwie entstanden ist, sondern wo ihr mit unglaublich viel bestehenden Strukturen umgehen musstet. Sei es jetzt irgendwie Handelspartner, Sortiment und und. Und da habt ihr, finde ich, einen tollen Erfolgscase auf die Beine gestellt, wo viele Marken, glaube ich, einiges von lernen können. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich sagen, sprechen wir erstmal ein bisschen über dich. Wer bist du und was machst du?
Ja, also Dennis Rammig, ich bin Head of E-Commerce. Vorher bin ich im Prinzip in diesem ganzen E-Business, da bin ich so reingeschlittert seit 2009, habe da mit eBay gestartet, mit Vendor, mit Marketplace, mit verschiedenen Marken und bin da wirklich so auf dieser Vendor- und Marketplace-Seite immer umhergeirrt und habe da Sachen angedockt. Und dann bin ich irgendwann mal 2016 bei der Warta gelandet, großer Konzern, große Strukturen. Und habe gesehen, okay, da kann man im Prinzip komplett was Neues aufbauen auf bestehenden Säulen, auf stabilen Säulen. Und ja, so habe ich dann ein Team gegründet, eine Abteilung gegründet, und einen europäischen Approach. Das ist so die Kurzgeschichte zu mir und zu dem, wie ich zur Warta AG in Elbern gekommen bin.
War das von dir initiiert? Also bist du reingekommen für das Thema E-Commerce und hast gesagt, Mensch, wir müssen hier Marktplatz machen? Oder war das Marktplatz-Business eigentlich schon da, auch auf einer großen Skala? Und die haben gesagt, okay, wir suchen jetzt jemanden, der Erfahrung hat, der uns das groß macht.
Nee, da war hinsichtlich Marktplatz gar nichts da. Da hat man im Prinzip Amazon Vendor, also Amazon Retail benutzt oder gepflegt wie einen normalen Key-Account-Kunden. Das heißt, da waren in jedem Land Key-Account-Manager dran und der damalige Sales- und Marketing-Director kannte einen ehemaligen Kollegen von mir, der hat gemeint, ja, du musst den Dennis mal kennenlernen, der macht da auf Amazon ganz wilde Sachen. Und ich glaube, da könnt ihr oder können wir davon profitieren, da ist noch einiges drin. Habe ich mich mit dem mal unterhalten, der hat mir dann die komplette Struktur ein bisschen so erklärt. So gesehen, okay, das sind die großen Marken aufgebaut, wie viele große Marken, total viel Potenzial, aber im Prinzip in alten Strukturen gepackt, in bestehende Key-Account-Strukturen, da gehört es einfach nicht rein, in jedem Land ist ein anderer Key-Account-Manager drauf und das Thema Marktplatz, das Thema Hybrid und Seller war da gar kein Thema und da dachte ich mir, okay, da gibt's verdammt viel zu novellieren, zu verändern und auszurichten für die Zukunft.
Okay. Du bist ja Head of E-Commerce, und das auch europaweit. Ist denn Amazon, die sind ja mit Sicherheit einen hohen Anteil, aber jonglierst du parallel auch noch die anderen Bälle, Online-Shop, andere Marktplätze, digitale Handelspartner? Also was fällt alles in deinen Verantwortungsbereich?
Im Prinzip alles, was das klassische Vendor-Business ist und das klassische Marktplatz-Business, was wir selber steuern. Wenn da jetzt ein Online-Shop ist, dann pflegt es unser Catman, also unser Category Management, die stellen den Bilder und Code zur Verfügung, aber alles, was mit Umsatz, mit Warenbewegungen zu tun hat, das läuft praktisch über unsere Abteilung, über die Abteilung E-Commerce.
Okay, dann nimm uns doch nochmal mit ein bisschen allgemeiner. Wer ist die Warta Consumer überhaupt? Also was macht ihr genau?
Das ist eine lange, lange Geschichte. Da gehe ich jetzt auch gar nicht tiefer drauf ein. Wir haben aktuell verschiedene Säulen. Wir haben einmal das Warta Consumer Geschäft. Das betrifft im Prinzip meinen Bereich. Betrifft auch den Bereich, wo wir E-Commerce machen. Dann haben wir noch die Warta Storage. Warta Storage macht Hausspeicher, Energielösungen und dann noch Bereiche für Hörgerätebatterien und Coin Power Button Cells. Wir sprechen im Prinzip nur über dieses Thema Warta Consumer Batteries, die klassischen Haushaltsbatterien, die wir so kennen.
Okay, und würdest du sagen, dass der Batteriemarkt Wächst der? Also ist das noch ein Markt der Zukunft? Weil ich nehme es schon wahr, dass immer mehr Geräte mit Akku betrieben werden. Ist das etwas?
Ja.
Ja, sag gerne mal.
So war mein Eindruck auch. Ich dachte mir, aus dem Gottes Willen, Batterien braucht doch kein Mensch mehr. Das war vor 10 Jahren. Der Markt wächst ungebremst. Es gibt immer mehr Geräte, immer mehr Verwendungen für Batterien, sei es die Lichterketten, sei es irgendwelche Smart-Home-Geräte, sei es Fitness-Tracker. Der Markt wächst, wie gesagt, ungebremst. Im E-Commerce-Bereich wächst der Markt auch. Das heißt, wir haben ein Marktwachstum gerade im E-Commerce-Bereich von 10% global jährlich. Das ist ein Teil, der kommt natürlich aus dem klassischen Retail-Bereich rüber, aus dem Offline-Bereich. Und ein anderer Bereich kommt durch Sachen wie Save and Subscribe, mittlerweile so Agentic-Geschichten, dass irgendwelche Agenten bestellen, Einkaufsagenten, Automatisierungen. Der Endkunde hat durch Corona gelernt, okay, ich kann Batterien auch online kaufen. Da sind viele Kunden da geblieben. Ja, das ist so der Markt im Prinzip, der ist für uns groß und wächst glücklicherweise.
Okay, verstehe. Und ihr seid, das hatte ich gelesen, der einzige Hersteller, der auch noch in Deutschland produziert. Was ist da der Hintergrund?
Der Hintergrund ist im Prinzip, dass wir wirklich für den Kunden hohe Qualität liefern wollen. Das machen wir hier in unserer Fabrik in Dischingen, wo wir alkalische Batterien selber noch produzieren, als der einzige Produzent in Europa, der in Deutschland produziert. Ein ganz großer Vorteil ist, dass wir im Prinzip nicht containerweise Batterien liefern, sondern wir können auch palettenweise Batterien liefern, weil wir eben hier in Europa produzieren. Das schätzen sehr viele Kunden von uns und natürlich die klassische Quality Made in Germany, was immer noch ein großes Verkaufsargument ist.
Ja, denkst du Europa als ein Markt oder würdest du sagen, nee, der Batteriemarkt, der ist schon sehr lokal. Also da muss man Deutschland ganz anders angehen als jetzt Spanien, Frankreich und Co.
Also ich sage immer, gerade im E-Commerce-Bereich ist Europa ein Land mit verschiedenen Sprachen oder in verschiedenen Sprachen. Das heißt, es gibt natürlich gewisse leichte Abweichungen in Regionen, die heller und wärmer sind. Da ist ein Taschenlampen hier und da weniger gefragt, aber bei Batterien ist es ein Markt, wo natürlich der Unterschied ist, es sind die Markenbekanntheit. Da sind wir natürlich in Deutschland sehr, sehr bekannt, da haben wir eine sehr hohe Markenbekanntheit, in UK eher weniger. Aber grundsätzlich kann man sagen, für Batterien kann man den Markt wirklich als ein Land in verschiedenen Sprachen sehen.
Ja, wen siehst du so im Online-Bereich als eure stärksten Wettbewerber? Also sind das eher auch Anbieter aus Asien, wie es ja in ganz, ganz vielen Kategorien immer stärker der Fall wird? Oder siehst du da andere europäische Hersteller gegebenenfalls, die euch da den Markt streitig machen?
Also wir haben natürlich die klassischen Wettbewerber im Batteriesegment, die jeder auch kennt. Was natürlich ganz stark im Kommen ist, ist das Private Label Thema. Die ganzen White Label Sachen, unter anderem auch Amazon Basic, die sehr stark und sehr aggressiv preislich in den Markt reingehen. Wir sehen uns selber auch als Wettbewerber, weil wir sehr breit distribuiert sind. Das heißt, wir sind im Prinzip überall. Wir sind bei einem Edeka, wir sind bei einem Rewe, wir sind aber auch bei vielen Großhändlern, aber grundsätzlich sind wir sehr stabil im Markt positioniert, gerade auch in Deutschland und kümmern uns um unseren eigenen Auftritt, unsere eigene Distribution, anstatt dass wir uns irgendwie nach Wettbewerbern ja, Ausschau halten.
Das ist, finde ich, eine Antwort, die man häufig von starken Playern bekommt. Dass man wirklich sagt, man will den Markt selber treiben, man will den Markt selbst entwickeln und man schaut gar nicht so sehr links und rechts, was machen eigentlich andere. Und ich finde, das ist auch schön, schön formuliert gerade, wenn du sagst, okay, wir sind irgendwie schon unser eigener Wettbewerb, weil wir so eine Marktdurchdringung haben und so stark distribuiert sind über verschiedenste Wege. Wenn wir uns jetzt mal den Online-Markt anschauen, wie funktioniert denn der Batteriemarkt da? Also was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Treiber, die wichtigsten Akteure, ist das Feed irgendwie im Abo-Modell, sind es eventuell auch die Online-Shops der großen Supermärkte, sind es Baumärkte online oder sind es dann doch irgendwie primär die Marktplätze?
Also natürlich das klassische Geschäft in den ganzen Discountern oder in den Edekas, da wird halt so ein klassischer Viererpister verkauft und gekauft, wie man kennt. Im Online-Bereich muss man sagen, da hat man vor vielen Jahren immer gesagt, um Gottes Willen, man kauft doch nur 4 Batterien, man kauft doch nicht mehr. Aber unser Bestseller sind klar die Big Packs, 40 Batterien aufwärts. Das sind wir auch vorangeprescht. Wir haben als erster Großpacks angeboten, was natürlich im Online-Bereich auch sein muss, allein wegen dem VK-Wert. Aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr gern 40er-Packs gekauft. Wir haben dann erweitert auf 100 Batterien. Jetzt haben wir teilweise 150 Batterien. Das sind dann 2,5 Kilo, da freut sich der Briefträger. Also je größer der Pack, desto besser für natürlich für uns und auch desto besser für den Endkunden, weil wie gesagt, der Bedarf an Batterien, früher war der bei 8 Batterien im halben Jahr oder im Jahr. Jetzt mit den ganzen, sag mal, Christbaum, ne, da braucht man gleich mal 70 Batterien für, wird wirklich getrieben von Großpacks.
Ja, okay, irre. Ich meine, das hast du in ganz vielen Kategorien, ne? Wir machen ja auch viel so im Bereich Supplements und so, und ich kenne das so von, ich sag mal, Sportriegeln. Da hast, während du auch da im Einzelhandel in den ganzen Discountern so kauft Leute halt irgendwie einen Riegel, und online wollen die natürlich irgendwie ihre Packs haben mit irgendwie 7 aufwärts. Also das ist auf jeden Fall etwas. Und man muss ja auch klar sagen, da man ja noch die Versandgebühren hat, ist das ja im FMCG-Bereich auch etwas, was total wichtig ist. Ich kann mir aber vorstellen, weil du schon gesagt hast, du hast es bei euch so ein Stück weit auf der grünen Wiese gebaut. Ihr habt jetzt noch kein riesiges Marktplatz oder Online-Business. Wie war das denn für dich, diese größeren Packs dann irgendwie bei euch intern einzuführen? Musstest du da intern viele Runden drehen? War viel Überzeugungsarbeit bzw. Piloten nötig, oder ging das relativ schnell und einfach?
Das war am Anfang immer schwierig. Aber ich denke mal, das ist bei anderen großen Herstellern, auch die in diesem Online-Business sich verändern wollen. Wir mussten einige Runden drehen. Da kamen natürlich viele, sagen, sag mal, 40 Batterien, bist du des Wahnsinns? Das geht ja gar nicht. Und dann ist natürlich so, im Marketing will natürlich wunderschöne Produktverpackungen. Ich brauche für meine Packs Posterboxen. Das heißt, es sind dann schöne, frustfreie Verpackungen. Das sind 40 Batterien schön verbraucherfreundlich eingepackt. Das geht dann durch den Briefkastenschlitz rein. Der Kunde macht die Verpackung auf, schmeißt die wirklich in den Papiercontainer rein und hat dann nur noch die Batterien da ohne Plastik und ohne drumherum. Aber mittlerweile ist es so, wenn wir dann intern sagen, hier, wir brauchen jetzt einen 150er-Wagen, sagen alle, okay, die wissen, was sie tun. Die Zahlen in den letzten Jahren haben uns natürlich auch bestätigt damit, dass es
Ja.
alles funktioniert.
Ja. Was brauchst du so? Ich kenne das von vielen Herstellern, die, wenn sie einen neuen Artikel oder ein neues Gebinde haben wollen, was auch eine eigene Verpackung braucht, brauchen die immer so Mindeststückzahlen, die sie dann auch immer schon zusichern müssen, damit das in der Produktion überhaupt Sinn macht. Das heißt, da aufgrund des Volumens, was ihr so bewegt, kommst du eigentlich nicht ins Schwitzen. Das heißt, das matcht ganz gut mit den Mindestvorgaben, die ihr so bei euch in Produktion und so habt.
Mit den Volumen kommt eigentlich nur unsere Produktion ins Schwitzen. Also wir fast nicht. Wir haben extrem hohe Volumen, wie man sich auch vorstellen kann, durch Batterien. Also die decken wir auch immer ab. Das heißt, dass wir da irgendwo daneben liegen, ist eigentlich noch nie passiert. Das Volumen kriegen wir hin. Ja.
Kannst du was dazu sagen, wie wichtig dieser Online-Bereich für euch mittlerweile so ganzheitlich ist? Weil Batterien kann ich mir wirklich vorstellen, ne? Auch Amazon Basics ist da nicht ohne Grund auch groß unterwegs. Das muss ja ein Business sein, was bei euch irgendwie stark wächst und wahrscheinlich auch schon eine gewisse Gesamtgröße erreicht hat, oder?
Das hat eine sehr dominante Größe erreicht, sehr, sehr dominant und auch in der Zukunft sehr dominant. Und man sieht es auch an Private Label-Herstellern wie Amazon Basic, die folgen da natürlich. Wir haben da angefangen vor 10 Jahren mit diesen 40 Batterien. Dann merkt man, okay, jetzt kommen die ganzen anderen, die haben plötzlich auch 40 Batterien und hoppala, die haben die gleiche Bildsprache wie wir, die haben die gleiche Verpackung wie wir. Das heißt, wir sehen da schon, dass wir so gebenchmarkt wurden, was ja ganz schön ist. Aber wir sehen halt auch tatsächlich, das ist ein Markt der Zukunft, gerade mit den Techniken der Zukunft, gerade mit diesen Subscribe- und Save-Modellen. Und eben, wir haben es gemerkt in der Corona-Zeit, wo wirklich der Kunde gemerkt hat, ich muss nicht in den Supermarkt gehen. Und auch gerade, wenn ich Spezialbatterien brauche, finde ich die online, finde ich die in größeren Pack, finde ich die vielleicht sogar auch ein bisschen günstiger.
Ja, jetzt hast du es schon ein paar Mal irgendwie Subscribe Safe gesagt. Wir sind ja hier im FMCG-Bereich unterwegs. Es ist ein klassischer Verbrauchsartikel. Du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, das fand ich ganz charmant, wie du es formuliert hast. So FMCG kennt halt irgendwo keine Sättigung. Ich glaube, du hast vorher, hast du ja, ich glaube, so unter anderem Bürostühle bei HJA Offices, meine ich. Vertrieben, jetzt ist ja FMCG doch irgendwie was Besonderes, und wir haben diesen Abo-Gedanken, der da irgendwie eine ne Rolle spielt. Wie groß ist denn dieses Subscribe and Save-Business da bei euch?
Das ist noch nicht erheblich, Allerdings sind Batterien im Prinzip prädestiniert dafür, gerade diese FMCG-Geschichten. Bürostühle natürlich nicht. Aber das Charmante bei diesen Produkten ist, wir haben eine lange Lagerfähigkeit von 10 Jahren. Das heißt, man kann sich das auf Lager legen. Die Zukunft, gerade Richtung Agentic Commerce, geht auch in die Richtung, dass wir sagen, okay, es ist wichtig, dass da ein Produkt ist, was gut performt, was eine gute Leistung hat, was gut verfügbar ist. Und was dann gerade von so Agenten wie Subscribe and Save gefunden wird und dann auch bestellt wird oder dem Endkunden empfohlen wird. Da arbeiten wir gerade wirklich darauf hin, dass wir da die ganzen Rahmenbedingungen erfüllen, dass wir da dann auch wirklich im Relevant Set sind.
Ja, okay. Verstehe. Siehst du schon durch Agentic KI schon einen relevanten Anteil, der irgendwie auf Shop und so bei euch zugreift?
Wie meinst du, relevanter Anteil?
Naja, also wenn man mal guckt, der Traffic, der kommt über, also aus verschiedenen Quellen. Das kann ja irgendwie Google sein, das kann Social sein, und. Aber eine Quelle ist eben, wir werten das bei uns auf der Website auch aus, wie viel jetzt irgendwie über zum Beispiel ChatGPT oder Gemini halt kommt über diesen Agentic Commerce. Ist das für euch schon relevant oder sagst du, nee, aktuell noch nicht, aber es ist ein Zukunftsfeld, wo wir genau oder wo wir fest dran glauben, das wird richtig groß.
Das sind wir definitiv dabei. Da gucken wir jetzt auch wirklich darauf, dass wir uns vorbereiten können, soweit wie wir uns vorbereiten können. Wir können noch nicht direkt auswählen, was kommt da von ChatGPT oder von Gemini. Wir wissen aber, dass der B2B-Bereich stark wächst. Der geht ja mit den gleichen Voraussetzungen, Algorithmusvoraussetzungen einher wie diese ganzen Agenten. Wir haben unter euch tolle Datenströme, unsere Daten sind sauber. Wir gucken da ganz gezielt drauf. Verfügbarkeit ist immer da. Das heißt, unser ganzes Operations-Team guckt da auch drauf, dass wir immer verfügbar sind mit einer hohen Qualität. Das heißt, wir bereiten uns auf dieses Thema gerade stark vor, ja.
Ja, ich glaube, das ist genau richtig. Was mein Take ist, wenn man Marktplatz gut macht, dann wird man auch bei ChatGPT etc. gut auffindbar, weil man kann ja sich jetzt irgendwie überlegen, okay, irgendwie was ersetzt das? So, es ersetzt natürlich so ein bisschen dieses, ich suche eigenständig, vergleiche eigenständig, aber trotzdem müssen die Modelle und Systeme ja auch irgendetwas als Grundlage verwenden, ne? Und das ist natürlich in Sachen wie Preis, Verfügbarkeit, Meinung von anderen, Rezensionen, aber natürlich auch Produktinformationen. Also alles das, was so eine Produktseite zum Beispiel irgendwie auf Amazon halt liefert. Und das ist ja alles weiterhin irgendwie halt richtig, ne? Das heißt, die bedienen sich natürlich super stark halt diesen Marktplätzen. Und wenn ich da extrem stark aufgestellt bin, dann habe ich auch eine gute Chance, in diesem System vernünftig berücksichtigt zu werden, in Zukunft. Und da seid ihr ja, wenn ich mir das anschaue, ihr habt ja zigtausend Rezensionen auf euren Top-Artikeln, seid da irgendwie top gerankt und. Der eigentlich eine gute Grundvoraussetzung. Oder siehst du darüber hinaus noch weitere Hebel, die ihr jetzt bewusst angeht, um da halt besonders auffindbar zu werden?
Das ist natürlich der Haupthebel, an dem wir auch die ganzen Jahre gearbeitet haben, und vielleicht auch die vor mir daran gearbeitet haben, dass so ein Grund, so eine tolle Struktur da ist. Wir waren ganz lange in der glücklichen Situation, dass wir eigentlich nahezu fast kein Advertising machen mussten, aber historisch so gut dastanden, so unglaublich tolle Rankings hatten auch. Aber wir arbeiten da ganz gezielt weiter dran, dass wir die Produkte pushen, dass die organisch stark sind und dass wir eben von der Datenqualität her ein sehr hohes Level haben, dass wir auf alle Sachen vorbereitet sind, auf jegliche Art, die da kommt. Also, dass wir grundsätzlich schon jetzt für die Zukunft vorarbeiten hinsichtlich Datenauffindbarkeit und auch Ranking.
Ja, gut, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer in euer Amazon-Business reingehen. Wenn ich schon mal verstanden, das ist auf jeden Fall ein großes Business. Aus dem Grund ist ja auch Amazon Basics dabei. Ihr seid da extrem stark, zigtausend Rezensionen, habt großes Volumen, was ihr da bewegt. Und jetzt ist ja bei euch relativ naheliegend, dass auch B2B ganz gut funktionieren sollte auf Amazon. Wie schaust du auf den Bereich?
B2B funktioniert sehr gut. Es war lange Zeit natürlich von auch Richtung Amazon. Amazon B2B wurde da recht viel von ganz großen Playern gesprochen, von ja, DAX-Unternehmen. Wir sehen es aber eher in einem anderen Bereich und der ist nicht weniger interessant, dass kleine Unternehmen ihre Batterien auch online kaufen, Werbeagentur, sagen wir der Friseursalon oder irgendwelche Büros, die dann halt ihre Batterien fürs Büro brauchen. Also B2B ist extrem relevant für uns, ja.
Ja, gibt es neben diesen, also ist für mich total nachvollziehbar. Ich glaube übrigens gerade so Thema Büroartikel und so, also was irgendwie fast jedes Unternehmen irgendwo braucht. Fast jedes Unternehmen hat auch einen Amazon Prime Account und wir haben eh so einen Generationswechsel bei den Einkäufern. Das heißt, es ist völlig normal, so Artikel des täglichen Bedarfs dort zu kaufen. So, das heißt, das ist für mich total logisch und da hat natürlich jedes Unternehmen hat irgendwie Bedarf an Batterien, sei es jetzt irgendwie für die Computermäuse und. Gibt es denn für euch einen B2B-Markt auf Amazon oder B2B-Kunden, wo du sagst, die sind heute vielleicht noch nicht so stark da, aber wären für euch total spannend, wo ein besonders hoher Batterieverbrauch ist, mehr als im normalen Office-Bereich vielleicht?
Du meinst im Online-Bereich?
Ja.
Ja, gut, da ist Amazon B2B ein großer Player. Dann gibt es natürlich noch einen anderen recht großen, gerade in Deutschland, hinsichtlich Büromaterial. Der wird aber von anderen Bereichen aus unserem Unternehmen bedient. Aber da ist schon Amazon hinsichtlich B2B für uns der interessanteste Player.
Ja. Wer ist das? Ist das so eine reine B2B-Plattform oder ist das jetzt irgendwas ein Mediamarkt Saturn oder irgendwie einer der Baumärkte oder so? Wer ist der große andere Player?
Also im Büromarkt ist es dieser Büromarkt Böttcher. Kann man ganz klar sagen.
Ja.
Der gibt auch offen seinen Umsatz raus. Ich habe den jetzt gerade nicht im Kopf, aber der ist schon massiv.
Ja. Das ist spannend, wie es so in fast allen Kategorien dann doch neben Amazon so einen anderen richtig großen starken Player gibt. So, wir machen ja auch einiges so im Racketsport-Bereich. Und da ist zum Beispiel, gibt es so einen Tennis Point. Die haben einfach einen richtig, richtig, richtig guten auf den Sport zugeschnittenen Online-Shop, wo die einfach Services bieten, die so ein Marktplatz, die Amazon jetzt schon nicht bieten kann. Also ich spiele zum Beispiel gerade relativ viel Padel und da kannst du den Schläger erstmal ausleihen. Irgendwie geht es um eine Leihgebühr von irgendwie 15 Euro für 10 Tage. Und dann kannst du darüber halt gucken, okay, welcher Schläger passt eigentlich so zu mir? Oder du hast so ein spezielle Filter. Das gibt es ja irgendwie oder Thomann im Bereich, irgendwie
Ja.
alles rund um Musik, Soundbedarf und. Ist doch irgendwie spannend, dass es das auch im Office-Bereich gibt.
Ja, oder wenn man im Tierbereich, Pet-Bereich denn so Plus anschaut und so, das ist extrem spannend, ja. Oder wie du meinst, der Thomann im Musikbusiness, ja.
Ja, total. Also gerade im Pet-Bereich, ne, auch im Futterhaus und so weiter.
Ja.
Das ist wirklich, ja, wirklich spannend. Ich habe witzigerweise jetzt in den nächsten Tagen habe ich den CEO von einem dieser ganz, ganz großen Player neben Amazon bei uns im Podcast. Bin ich auch schon gespannt, weil das ja durchaus irgendwie ein spannender Bereich ist, wie denen das halt gelingt. Aber gut, zurück zu dem Thema verstehe ich. Das heißt, wenn du es auch sagst, ihr seid organisch sehr stark gewachsen, habt immer Wert irgendwie auf guten Content bzw. eine gute Sortimentsstrategie mit dem richtigen Packaging auch gelegt. Wie gebt ihr denn euer Geld aus, wenn es darum geht, auf Amazon Sichtbarkeit und so zu steigern? Sind das so die klassischen Werbeformate, die ihr nutzt? Auf was setzt ihr da?
Nehmen die klassischen Werbesachen bei Amazon in Anspruch. Und dann sind wir auch sehr stark dealgetrieben, gerade so in diesen High-Season-Bereich wie Weihnachten und Co. Da machen wir sehr, sehr viel Deals, die uns natürlich auch den Traffic bringen für unsere Produkte.
Ja, okay, verstehe. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Marktplätze von Amazon in Europa anschauen, ist Deutschland für euch klar der größte und stärkste, weil ihr dort auch die größte Markenbekanntheit habt? Oder sagst du, nee, nee, denkt man gar nicht, aber irgendwie Italien ist größer. Wie ist das?
Hier für uns ganz klar Deutschland der stärkste Markt, ja, mit Abstand der stärkste Markt. Der schwächste Markt, weil unser Markenbekannter da wirklich nicht da ist, ist UK. Frankreich ist sehr stark, Italien auch, aber der stärkste ist natürlich Deutschland, ja.
Ja, okay. Und jetzt weiß ich, dass ihr ja mit Channel Engine einen starken Partner in der Middleware habt, mit dem ihr jetzt insbesondere in den nächsten Jahren die anderen Marktplätze angehen wollt. Was habt ihr da vor?
Das ist auch sehr spannend. Ja, wir haben lange, lange gesucht, die richtige Middleware zu finden und sind absolut happy mit Channel Engine. Da sind wir sehr froh, dass wir so einen starken Partner gefunden haben, der uns eben europaweit gut abdeckt, auf eine hochprofessionelle Art und Weise und der global auch keine Lücke übrig lässt. Soweit ich jetzt informiert bin, kann man jeden Kontinent mit Channel Engine bedienen. Wir haben Channel Engine eingeführt. Für einen Konzern dauert das alles immer viel, viel länger. Wo man woanders 3, 4 Monate braucht, braucht man bei uns dann natürlich mal 1 oder 2 Jahre, gehen dann schon mal ins Land, allein wegen der internen Strukturen, logistisch, IT. Wir haben ein SAP-System. Und haben da jetzt im Prinzip angefangen, eine Hybridlösung aufzubauen, gerade für Amazon, haben da den Marketplace Deutschland jetzt mal angedockt, die anderen Amazon Marketplaces folgen. Dann sind wir gerade dabei, mit eBay zu starten. Der nächste wird dann halt ein Mediamarkt sein und so geht es weiter mit den ganzen Marktplätzen in Europa erstmal.
Okay. Das heißt, ihr stellt euch schon bewusst so auf, dass ihr neben Amazon eben ein bisschen stärker diversifiziert. Würdest du sagen, dass ihr das Potenzial auf Amazon eigentlich weitestgehend jetzt ausgeschöpft habt und deshalb sagt, okay, jetzt wollen wir auch mehr Wachstum auf den anderen Marktplätzen erzielen, um weiter stark zu wachsen? Oder ist es ein Stück weit nicht, dass Wachstum ausgeschöpft ist, sondern eher ein Stück weit irgendwie Unabhängigkeit? Was ist so der Gedanke, weshalb ihr gesagt habt, okay, jetzt sollen es auch die anderen Marktplätze intensiver sein?
Also wir haben das Wachstum auf Amazon mehr als ausgeschöpft, würde ich sagen. Also wir haben das extrem ausgeschöpft. Es ist jetzt nur noch eine Verteidigung von Marktanteilen, aber das habe ich ja schon erwähnt, da tun wir uns nicht besonders schwer. Zum Glück. Im Gegenteil, wie du es richtig erwähnst, wir müssen unabhängig sein. Das heißt, wir müssen uns auch ein Stück weit schützen vor dieser Marktdominanz. Und deswegen, das ist ein Grund, warum wir auf der einen Seite Hybrid unterwegs sind und das alles hybrid aufbauen und die anderen Potenziale auf anderen Marktplätzen natürlich suchen und den Kunden auch bieten wollen. Das sind natürlich Großhändler von uns unterwegs, aber die machen das natürlich nicht so liebevoll wie wir als Marke. Und das wollen wir natürlich, diese Lücke müssen wir und wollen wir natürlich auch schließen auf den anderen Marktplätzen.
Ja. Hast du für dich so eine Agenda im Kopf, welche Länder für dich besonders spannend sind? Weil wir haben ja schon, mal, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Polen gehen, haben wir da ein Allegro. Wenn wir jetzt in die Niederlande gehen, haben wir da ein Bol. Also wirklich Platzhirschen, wo man teilweise auch sagt, die sind da stärker in als in Amazon in den jeweiligen Ländern. Gibt es bestimmte Player, auf die du dich besonders freust, wo du sagst, okay, das macht für uns strategisch auch total viel Sinn?
Ja, wie du es erwähnt hast, also Bol ist für uns total spannend, weil die eben ja stärker sind als Amazon. Für uns ist Allegro sehr spannend. Ja, also da freue ich mich schon richtig drauf, wenn ich das so sage.
Cool, ja, freut mich. Und was ist dann der Part, wo Channel Engine euch jetzt richtig viel Arbeit abnimmt? Also, weil, ne, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie groß irgendwie euer Team ist. Aber was erhofft ihr euch auch von der Partnerschaft, wo ihr sagt, okay, deshalb war es für uns quasi absolut essentiell, wenn wir auf diese anderen Marktplätzen wollen, dass wir da einen starken Middleware-Partner finden. Also, was ist das, was die euch primär da abnehmen?
Primär nehmen die uns im Prinzip alles ab, was in IT-Übertragung stattfindet, das heißt Rechnungsschreiben, Listing, Bestandsverwaltung. Und dann wollten wir natürlich keine Einschränkung haben hinsichtlich Marktplätze. Und da ist laut meiner Recherche Channel Engine das Stärkste gewesen, europaweit, global. Die sind dabei, jeden einzelnen Marktplatz, der da irgendwo aufkant, anzuschließen. Wir machen jetzt dann die nächsten Schritte im Social Commerce, das heißt, wir wollen dann TikTok anbinden. Und da gibt es eben von der Channel Engine Seite keine Lücke und auch das Vorgehen ist ja hochprofessionell.
Ja, okay, krass. Also ich gar nicht gedacht, dass die da so granular aufgestellt sind, aber klar, in dem Moment, du hast ja eine Vielzahl von Marktplätzen, ne? Also das wird ja auch tendenziell alles immer mehr. So, jetzt kommen die ganzen großen Baumärkte, die jetzt irgendwie nach und nach ihre Online-Lösung präsentieren. Miracle, ich hatte neulich hier den CEO von Limango im Podcast, ne? Der hat auch gesagt, okay, wir haben da Miracle, mit dem wir arbeiten. Und ne? Das heißt, so ein Stück weit vereinheitlicht sich ja auch bei vielen Marktplätzen die Infrastruktur. Und dann ist es natürlich stark, wenn man solche Partner hat, die überall andocken können, und man quasi dadurch jetzt kein Skalierungshemmnis hat. Ja, finde ich sehr spannend. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr im Team aufgestellt seid. Also betreut ihr aus eurem Kern-Marktplatz-Team dann alle Länder oder habt ihr dann noch irgendwo Ländergesellschaften, die euch bestimmten Teil der Aufgaben abnehmen, weil es ja nachher dann doch viele Marktplätze, viele Länder werden? Das ist ja echt viel, viel Arbeit.
Ja, das war in der Vergangenheit auch recht spannend. Wir haben natürlich in jedem Land eine Ländergesellschaft, eine sehr handlungsfähige, starke Ländergesellschaft, mit Geschäftsführung, mit Accounting, mit IT, mit Trade Marketing und Key Account Management. In den Ländern wurden dann auch die ganzen Amazon-Länder gemacht. Das heißt, da war ein Key Account Manager, der hatte dann noch Verstärkung von Trade Marketing und die haben dann diesen Marktplatz Amazon in Frankreich zum Beispiel gemanagt. Das haben wir 2020 dann zentralisiert, alles nach Elbern geholt. Ich habe dann ein Team mit 4 Mitarbeitern, auch noch mit Werkstudenten hier und da, aber 4 feste Mitarbeiter, die im Prinzip auch seit 2014 im E-Commerce-Bereich tätig sind, also sehr, sehr viel Know-how haben. Und mit denen plus einer kleinen Agentur, die uns hier und da unterstützt, managen wir im Prinzip das ganze europäische E-Commerce-Geschäft.
Okay. Ich meine, das heißt ja, ne, dadurch, dass der Aufwand und so auch so viel mehr wird, wird ja sicherlich für euch auch AI als Effizienzhebel in eurem Marktplatz-Business zunehmend eine Rolle spielen. Also wir sehen das ja bei unserer Software Robbed auch, dass wir halt mittlerweile den gesamten Content-Bereich zu großen Teilen halt komplett automatisieren. Und da spart man mal eben so 60 Stunden irgendwie, weil sich ja durchaus Content auch mal ändert, so auf verschiedenen Ländern. Und da muss man manuell Fälle erstellen und, und. Das heißt ja schon auch viel manueller Aufwand. Glaubst du an AI wirklich als starken Effizienzhebel, so für euch? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Welche Bereiche siehst du da, die besonders spannend sind?
Ja, hinsichtlich Content ist es total spannend. Wir sind diesen kleineren Weg gegangen, dass wir kein AI-Tool einführen, sondern da haben wir natürlich auch geguckt danach, aber wir sind so dünn aufgestellt, dass wir jetzt keine extra Tools dann noch einführen können und haben uns dann auf eine Agentur verlassen, die uns jetzt gerade hinsichtlich Amazon, gerade hinsichtlich Content unterstützt. Die nutzen auch AI. Wir führen aktuell nichts ein. Wir verlassen uns da auf die Agentur und deren, die Auswahl, welches AI-Tool die nutzen.
Ja. Ich finde es immer spannend, weil ja viele Unternehmen kriegen dann vorgegeben, okay, wir müssen jetzt irgendwie AI nutzen. Warum? Weil es irgendwie Effizienz steigern soll. Und ihr müsst es dann nachher halt irgendwie umsetzen. Aber klar, wenn jetzt eine Agentur da ist, die natürlich diese Tools im Einsatz hat, ist das ja quasi der verlängerte Arm für euch, der genau das halt einsetzt. Finde ich super spannend, wo es da hingehen wird.
Absolut. Ich meine, man muss sagen, wir sind so eine kleine Insel im Unternehmen. Wir sind darauf ausgelegt, dass wir Retail-Kunden bedienen, mit Paletten beliefern. Und jetzt sind wir so eine kleine Insel und machen jetzt seit relativ kurzer Zeit ein Endkundengeschäft und müssten dann noch AI-Tools einführen. Das passt so gar nicht in diesen Konzern rein. Und das ist auch wieder sehr, sehr schwierig, wird irgendwann mal natürlich normal werden. Aber jetzt aktuell sind wir froh, dass wir dieses Direct-Consumer in diesen Konzern integrieren konnten.
Ja. Und ich meine, es ist ja auch so, wie es bei Konzernen wie immer ist, ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Also am Anfang muss irgendwie Umsatz da sein, damit auch investiert werden kann für Implementierung von AI-Tools und, und. Aber wenn der Umsatz noch nicht da ist, kann auch nicht investiert werden. So ist die Frage immer so ein bisschen, was ist zuerst da? So das Investitionsbudget oder irgendwie der Umsatz? Finde ich spannend. Aber müsste nicht euer Volumen mittlerweile irgendwann dann auch so hoch sein, dass da auch deutlich mehr Kapazitäten und so reinfließen. Da geht es mir jetzt gar nicht nur um die Implementierung von tollen AI-Tools, ne, sondern irgendwie auch um Teamvergrößerung und, und. Also wie schaust du so auf die nächsten 5 Jahre, wenn man mal so möchte? Wo geht es quasi, was das Online-Business angeht, für euch hin? Wie stellst du dir irgendwie so eure Arbeitsweise in der Zukunft vor? Wie wünschst du dir vielleicht, dass sich dein Team verändert? Weil das Volumen, was ihr bewegt, rechtfertigt das ja absolut.
Ja, also wie gesagt, wir sind ein Mittelstandsunternehmen, das umsatzgetrieben ist und wir kriegen jetzt nicht irgendwie ein Team, weil wir sagen, okay, da ist ein Potenzial, das wir ausschöpfen können, ohne dass wir bisher Umsatz gemacht haben. Wir haben das Potenzial hinsichtlich Vendor stark ausgeschöpft. Da haben wir große Umsätze zeigen können. Da haben wir dann im Prinzip alles bekommen, was wir auch brauchen. Hinsichtlich Marktplätze müssen wir natürlich jetzt zeigen, was da wirklich zu holen ist. Wir versprechen uns das sehr viel, gerade granular in den ganzen Ländern. Wir haben uns eben eine Agentur geholt, um unser Tagesgeschäft hinsichtlich Amazon Vendor contentseitig zu unterstützen und wollen uns jetzt als von der Teamseite uns auf die ganzen Marktplätze konzentrieren und jeden Marktplatz anfassen, der für uns relevant wird. Und das sind relativ viele. In Europa sind es, glaube ich, nicht so aus dem Stegreif kommen, 30 Marktplätze und das ist schon eine Hausnummer. Und dann schließt man die ja erstmal an. Dann laufen die, dann bringen die Umsatz, aber dann will man die natürlich optimieren. Das heißt, dann muss man Manpower nehmen und wirklich sagen, okay, du kümmerst dich jetzt um den Marktplatz, du machst Advertising, du machst da neue Bundles, neue Produkte und so weiter. Das heißt, dann gibt es Verantwortungen bei Mitarbeitern, speziell für gewisse Marktplätze.
Ja. Ich bin gespannt. Also ich habe da mit dir unter der Führung ein sehr gutes Gefühl. Aber ich kenne das ja auch von anderen Marken, was das für ein Aufwand ist, weil jeder Marktplatz ja doch dann nochmal so, auch wenn sie alle irgendwo ähnlich sind, doch irgendwie ihre Besonderheiten haben. Und man jetzt nicht wie bei Amazon einfach vieles eins zu eins halt übertragen kann. Sondern Allegro ist ein Stück weit nochmal anders als ein Bol und so weiter. Also das, glaube ich, wird sehr spannend. Da bin ich aber guter Dinge, dass ihr das lösen werdet. Was noch immer spannend ist, finde ich, ist, dass diese Marktplätze, gerade wie Amazon, ja immer mehr auch zu Marketingkanälen werden, ne? Mit irgendwie Integration, so, wir machen das auch viel, DSP, Prime Video, Twitch und und. Du sagst jetzt schon, ihr seid Mittelständler, ihr seid umsatzgetrieben, und trotzdem sehe ich es in vielen Unternehmen, dass die Marketingabteilung auch zunehmend mehr Interesse an solchen Marktplätzen haben und man auf einmal irgendwie an einem Gespräch, an einem Tisch sitzt und Gespräche führt, die man vielleicht vor 3 Jahren noch nicht geführt hat. Wie ist es bei euch?
Ja, da bin ich gerade, oder da bin ich in einer recht glücklichen Lage, dass ich mich da mit niemandem absprechen muss, weil wir im Prinzip die Kanäle, die Umsatz bringen, selbst bedienen. Das heißt, wir legen da selber Rückstellungen zurück für Marketing-Invests, die wir selber verantworten und die wir auch selber einsetzen. In der Vergangenheit war es natürlich so, okay, da kommt ein neues Produkt aus dem Marketing, dann setzt dieses Marketing mit hin und sagt so, können wir das irgendwie pushen? Aber wir haben so das Budget für uns, für die Marktplätze, auch für die zukünftigen Marktplätze und müssen uns da mit dem Marketing im Prinzip nicht abstimmen. Natürlich versuchen wir gemeinsame Unternehmensziele zu verfolgen, aber wenn wir Sales getrieben sind, setzen wir unser Budget auch Sales, ja, für den Sales auch ein und müssen da im Prinzip nicht mit dem Marketing zusammen entscheiden.
Ja, okay. Wie sieht es bei euch so aus, wenn man mal ein bisschen weiter nach oben ins Management schaut? Da gibt es ja durchaus ganz unterschiedliche Situationen. Entweder kommt es aus dem Management, wo man sagt, okay, Thema Online-Business speziell, die großen Marktplätze sind wichtig, push das. Es gibt aber auch den anderen Weg, dass man ein Stück weit von unten ins Management da teilweise dicke Bretter bohrt, um diese Erkenntnis zu erreichen. Okay, das ist ein Markt, wir müssen da rangehen. Wie kann ich mir so deine Zusammenarbeit da vorstellen mit Management? Kommt das aus dem Management oder kommt das eher quasi von euch und ihr habt es euch dann gemeinsam so erarbeitet?
Also wir waren am Anfang war das Management da, die im Prinzip das Thema E-Commerce bei uns wirklich so richtig ermöglicht haben, die da gesehen haben, da ist was, da ist ein Markt, da kann man noch mehr rausholen, das ist die Zukunft. Ich habe da unglaublich tolle Unterstützung bekommen vom damaligen Geschäftsführer, auch vom jetzigen, die sagen, okay, in so einer großen, breiten Distribution, Vertriebsstruktur braucht man auch den einen oder anderen die Rückendeckung mal, um zu sagen, okay, jetzt probieren wir mal was Neues aus. Das haben wir auch immer gemacht. Das heißt, das war der Türöffner für Neuigkeiten, für Neuerungen. Und wir sind dann schon so der Pionier, der sagt, hoppala, jetzt haben wir das Potenzial bei Amazon ausgeschöpft, jetzt sind da mal die Marktplätze dran. Wir brauchen das und das und das. Und das ist ja in einem Konzern auch ziemlich viel, ziemlich hoher Invest. Ich führe eine Middleware ein, ich verbinde das mit SAP, ich brauche eine ganze IT-Struktur, die Logistikstruktur, die plötzlich nicht mehr Paletten und LKWs rausschickt, sondern Endkundenpakete rausschickt, die wollen dann erstmal vom Hof jagen, aber das ist schon von uns getrieben, aber wir kriegen unglaublich gute Rückendeckung vom ganzen Unternehmen durchs Management eben auch.
Ja, stark, freut mich. Ich meine, das ist ja gerade, ich meine, so gerade bei so einem alteingesessenen Management, ohne, ne, dass es jetzt bei euch so ist, aber ich kenne das aus anderen Unternehmen, wo natürlich auch immer eine sehr, sehr große Wertschätzung da ist. Okay, der Handel hat uns hier hingebracht. Dementsprechend irgendwie haben wir auch, wie sagt man das, sind wir vielleicht teilweise ein bisschen übervorsichtig, dass wir da niemandem irgendwie auf den Fuß treten wollen und das blockiert dann teilweise Innovation. Gab es bei euch mal Momente, wo ihr Probleme mit eurem bestehenden Handel bekommen habt, weil ihr auf Amazon so aktiv seid und der bekommt das natürlich auch mit?
Ja, von Grund auf schon, da gab es Berührungsängste mit gewissen Produktserien, dass man die online nicht verkaufen möchte, weil der Handel die ja hat. Aber dann waren auch noch so Sachen, wo ich gesagt, okay, dann bitte zum Key Account Manager, sag bitte deinem Einkäufer, dein Endkunde nimmt das Produkt, diesen Viererblister-Batterien wieder aus dem Einkaufswagen nicht raus, nur weil es die bei Amazon gibt.
Ja.
Der kauft die trotzdem. Also man kann nebeneinander bestehen.
Absolut. Ich habe ein gutes Beispiel hier. Das war von dem Head of Digital von Ugo Brennstuhl, der mir mal erzählt hatte, als die auf Amazon so aktiv wurden, haben die unter anderem, waren die ganz, ganz früh dabei, als Amazon das erste Mal Champions League-Rechte erworben hatte. Und dann gab es da die Werbung von Ugo Brennstuhl irgendwie in der Champions League-Mensch irgendwie wie auf Amazon und los geht's. Mal ganz vereinfacht gesagt. Und am nächsten Tag haben irgendwie diverse Händler angerufen, die gesagt haben, okay, wie cool war das denn, dass ihr da wart? So, weil ich glaube, wenn du als Händler stark aufgestellt bist, eine gewisse Differenzierung hast, einen starken Zugang zu deinen Kunden hast, weißt du, dass du grundsätzlich von mehr Bekanntheit und Durchdringung einer Marke am Markt, an welchem Touchpoint auch immer, halt irgendwo letztendlich mit auch profitierst. Ausgehend davon, dass man natürlich jetzt nicht online als Hersteller die eigenen Preise extrem unterschreitet, aber es ist ja nicht so. Dann, genau, also kann ich verstehen, dass da auch irgendwie so ein Win-Win-Empfinden durchaus irgendwie beim einen oder anderen Händler entsteht, aber natürlich am Anfang auch erstmal mit einer gewissen Vorsichtshaltung. Aber ich glaube, wenn man es richtig managt und das klingt bei euch danach, glaube ich, kann da schon gerade in Kombination mit starken Handelspartnern auch eine Win-Win-Situation durch mehr Bekannte und so weiter erzielen. Denn die Leute informieren sich natürlich irgendwie auch online, ne? Gucken, okay, ich habe hier ein Produkt, ich nehme ich mal im Wocheneinkauf vielleicht mit, habe aber Amazon mal geguckt und haben irgendwie 5000, 4,5 Sterne-Bewertung, dann wird das gut sein. So, ne? Das ist ja auch
Absolut.
ganz, ganz cool.
Wir haben da auch innovative Kollegen im Ausland, in UK oder auch in der Türkei, die sagen, okay, jetzt machen wir da mal Amazon was, dass die Retailer wirklich sehen, ey, da gibt es ja eine Marke und die heißt Warta, wer ist denn das und so. Das heißt, da kommt wirklich Markenbekanntheit durch die Online-Präsenz und da ermöglicht dann den Kollegen wirklich auch stationäres Geschäft.
Ja, absolut. Das ist ganz spannend, ne? So als Markteintrittsstrategie. Das beobachten wir auch häufig, ne? Wenn dann irgendwie Unternehmen einfach nur sich den Stationärhandel angucken und sagen, nee, nee, Konkurrent XY ist noch gar nicht hier. Aber online bauen die immer größere Volumen halt irgendwie auf und benutzen diese Zahlen dann als Argumentationsgrundlage irgendwie für den Eintritt in den stationären Handel, wo man dann irgendwie zu so einem großen Händler geht und sagt, Mensch, schau mal, du hast doch hier irgendwie 50 stationäre Ladengeschäfte. Wir sind hier online mit Millionen fach abgesetzten Artikeln schon am Start. Es wird nach uns gesucht. Willst du uns listen? Dann ist der Weg zum Ja viel kürzer, als wenn man sagt, ja, wir sind noch gar nicht präsent und mal gucken, ob es was wird. Also finde ich absolut legitim.
Absolut, ja. Und der Handel oder der stationäre Handel hat ja so eine Gatekeeper-Funktion. Das heißt, der bestimmt ja, was kommt denn bitte auf die Fläche, was kommt denn ins Regal rein. Und viele sagen so, okay, 4er-Blister Batterien, ja, aber dann kann der Gear-Counter sagen, schau mal, online werden aber 40 verkauft, willst du nicht auch mal 40 Batterien anbieten?
Ja,
Ja.
so ist es. Dennis, mein Lieber, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Glaube, wir waren in total vielen Themenbereichen unterwegs. Unglaublich spannender Austausch mit dir. Vielen Dank schon mal an der Stelle.
Gerne,
Das
ja.
letzte Wort hast du. Haben wir irgendein Thema, was dir wichtig ist, jetzt noch nicht gecovert? Weil von meiner Seite aus, würde ich sagen, da war schon richtig, richtig viel drin.
Es sind eigentlich in allen Bereichen gewesen, wo ich mir nur vorstellen kann, B2B, Agentic, Advertising, stationärer Handel, Expansion, Marktplätze. Nee, ich muss ehrlich sagen, es war sehr interessant, sehr spannend, hat Spaß gemacht. Mir fällt jetzt eigentlich so aktuell nichts mehr ein.
Okay, und wenn es doch so sein sollte oder uns noch ein paar Fragen irgendwie erreichen über Themen, die wir nicht besprochen haben, dann treffen wir beide uns wieder und machen ein Update. Ich bin eh ganz gespannt, schon zu hören, mal irgendwie in den nächsten anderthalb Jahren, wie es euch so ergangen ist auf den anderen Marktplätzen. Wünsche euch auf jeden Fall alles Gute dabei und bedanke mich für die tolle Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, mach's gut.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.